Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In den nächsten 30 Minuten berichten wir, wie Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP inmitten all der Krisen einen fast schuldenfreien Haushalt realisieren will. Wir berichten, welche Insel des freien Denkens Moskau gestern Abend verloren hat und welche Kunstgegenstände Deutschland an Nigeria übergeben will und warum. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr nehmen wir uns dann 20 Minuten Zeit für einen erbitterten Streit innerhalb der NATO, genau der NATO, die ja in dieser Woche ihre Einigkeit so demonstrativ gefeiert hat. Die Türkei spricht dem NATO-Partner Griechenland die Rechtmäßigkeit seiner Souveränität über Ägäisinseln ab. Jetzt erst einmal geht es allerdings um Lockdowns verschiedener Länge und Strenge, um geschlossene Kinderspielplätze und Schulen, um die Maskenpflicht und viele verschiedene Impfempfehlungen. Das alles sind Maßnahmen, die gegen die Corona-Pandemie in den vergangenen 2,5 Jahren gewirkt haben oder hätten wirken sollen. Und viele weitere Maßnahmen fallen ja jedem von uns ein. Nun ist es im Prinzip ja eine ganz gute Idee, den Sinn und den Effekt solcher Maßnahmen zu bewerten, um daraus für die Zukunft etwas zu lernen. Eine Expertenkommission hat eine solche Bewertung versucht und tat sich ziemlich schwer damit. Warum? Das berichtet uns jetzt Volker Findhammer.
Es war keine leichte Aufgabe für die Experten und wer von dem Bericht klare Empfehlungen erwartet hätte, muss sich getäuscht sehen.
Die Wissenschaft muss auch pragmatisch genug sein, Antworten auch zu geben, die imperfekt sind, die auf imperfekter Datenlage auch beruhen,
sagt RWI-Präsident Christoph Schmidt. Denn selbst nach der Einschätzung der Experten hat der Abschlussbericht nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Und das vor allem, weil die wissenschaftlich verwertbare Datengrundlage unbefriedigend war und eine fachübergreifende begleitende Forschung gefehlt hat, um die Wirkung einzelner Regelungen genau untersuchen zu können, sagen sie. Außerdem habe die Kommission zu wenig Zeit gehabt und zu wenig Personal bekommen, um eine umfassende Evaluierung vornehmen zu können. Das war auch der Grund, weshalb Christian Drosten bereits Ende April aus dem Rat ausgestiegen war. Der Bericht ist deshalb weder eine klare Bestätigung der deutschen Corona-Maßnahmen noch eine nachträgliche Ablehnung. Das gilt etwa auch für die Frage der Schulschließungen, die ja lange umstritten waren.
Wenn alle Stricke reißen, dann muss man gegebenenfalls auch Schulschließungen nochmal ins Auge fassen. Was wir hier sehr, sehr deutlich schreiben, ist, dass das das letzte aller Mittel ist.
Sagt Jutta Almendinger vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Aber es gelte auch, die genaue Wirksamkeit von Schulschließungen auf die Ausbreitung der Pandemie sei nicht belegt und die Nachwirkungen anderer Probleme, wie etwa Isolation und psychischer und familiärer Stress, seien nicht gering zu schätzen. Auch der zunächst hohe Nutzen von 2G- und 3G-Zugangsregeln lasse bei den derzeitigen Virusvarianten mit der Zeit deutlich nach. Allein das Tragen von Masken könnte in vielen Situationen hilfreich sein. Das gelte aber nicht automatisch für die FFP2-Masken.
Da sehen wir im Moment nicht den Effekt, der erhofft wird, sondern da ist es stärker so, dass wenn die Maske richtig getragen wird, hat sie einen starken Effekt.
Aber genau das sei häufig nicht der Fall, sagt der Virologe Hendrik Streeck. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der die Bedeutung des Gutachtens gestern noch ein Stück weit runtergespielt hatte, erklärte heute:
Es hat eine große Bedeutung für uns.
Aber im Nachsatz fiel die Bewertung schon wieder deutlich nüchterner aus.
Es wird seinen Platz finden im Rahmen der Beratungen, die wir hier im Hause regelmäßig anstellen. Es wird nicht die alleinige Perspektive sein, mit der wir die Pandemie in den nächsten Monaten managen. Es wird aber auch einen wichtigen Beitrag leisten.
Da aber das Gutachten vor allem für die FDP die Voraussetzung für mögliche Anpassungen beim Infektionsschutzgesetz sein sollte, haben Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann heute mit den Vorbereitungen dafür begonnen und Lauterbach setzt auf einen guten Kompromiss. Marco Buschmann verspürt dagegen sehr viel Rückendeckung für die Corona-Strategie der FDP und der Ampelkoalition insgesamt, um die Einschränkungen für die Bürger weiter zurückzudrängen.
Deshalb fühlen wir uns durch den Bericht hier stark bestätigt.
Was das für die ausstehende Reform des Infektionsschutzgesetzes bedeutet, blieb heute noch offen. Nur eines lasse sich mit Sicherheit sagen, erklärte Buschmann, dass Eingriffe wie Lockdowns, Schulschließungen und Ausgangssperren in Zukunft nicht mehr verhältnismäßig seien. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder haben sich am Nachmittag in einer Sondersitzung mit dem Bericht sowie den steigenden Corona-Infektionszahlen befasst und den Bund aufgefordert, noch vor der Sommerpause einen Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorzulegen. Die Länder bräuchten Rechtssicherheit, um auf alle Entwicklungen reagieren zu können, erklärte die GMK-Vorsitzende Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne. Angesichts der zu erwartenden Infektionswelle im Herbst sollte eine erneute Ausbreitung frühzeitig mit wirksamen Instrumenten eingedämmt werden. Dazu gehören aus Sicht der Gesundheitsminister eine Maskenpflicht und Abstandsgebote in Innenräumen und umfassende Testpflichten für Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen sowie für Kitas und Schulen.
Es gibt ein gewisses Schema in den vergangenen Wochen. Je länger die Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Klimakrise dauern, desto lauter werden auch die Rufe nach Entlastung durch den Staat. Es rufen dann nicht nur Betroffene und Lobbyisten, sondern auch die Regierungsparteien SPD und Grüne. Aber dann kommt die verlässliche Antwort von Christian Lindner, dem Bundesfinanzminister von der FDP, und die lautet, mal mehr, mal weniger kategorisch formuliert, nein. Es könne nicht andauernd neue Entlastungspakete geben, sagt Lindner dann. Das Geld habe der Staat nicht und er müsse schließlich die Schuldenbremse wieder einhalten. Und nach diesem Prinzip hat Lindner den Entwurf für den Bundeshaushalt des nächsten Jahres angefertigt und ihn heute vorgestellt. Aus Berlin berichtet Tom Puchnow.
Die finanzpolitische Wende ist eingeleitet, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner bei der Vorstellung des Regierungsentwurfs für den nächstjährigen Bundeshaushalt und die darüber hinausgehende Finanzplanung, der heute vom Bundeskabinett beschlossen wurde.
Der Hintergrund ist, dass diese Bundesregierung den Anspruch hat, nach 3 Jahren des finanzpolitischen Ausnahmezustands wieder innerhalb der Schuldenbremse zu wirtschaften.
Lindner sprach von Finanzpolitik in der ökonomischen Zeitenwende. Inflationärer Preisdruck dürfe nicht durch staatliche Neuverschuldung und Mehrausgaben, also eine Ausweitung gesamtwirtschaftlicher Nachfrage trotz bereits angespannter Angebotslage, weiter angeheizt werden. Der Finanzminister blickte auch auf steigende Zinsen. Allein seit März hätten sich die für nächstes Jahr erwarteten Zinslasten um 12 Milliarden auf nun 30 Milliarden fast verdoppelt. Gerade deshalb stelle sich die Schuldenbremse als alternativlos dar.
Also die Schuldenbremse wird ja gelegentlich in den Debatten in Frage gestellt. Und da war die bisherige Antwort, es geht um Generationengerechtigkeit. Die bisherige Antwort war, es ist keine politische Frage, sondern es ist ein, wie ich ja sage, Befehl der Verfassung. Aber inzwischen kommt ein ökonomisches Argument dazu angesichts der steigenden Zinskosten. Wir können uns dauerhaft hohe Schulden nicht leisten.
Die Nettokreditaufnahme will der Bundesfinanzminister auf die laut Grundgesetz und entsprechend dem wirtschaftlichen Kontext zulässigen 9,9 Milliarden senken. Hinzu kommen Darlehen an den Internationalen Währungsfonds und die gesetzliche Krankenversicherung. Insgesamt soll sich die Neuverschuldung damit von diesjährig 140 Milliarden auf 17,2 Milliarden verringern. Dafür muss das Gesamtvolumen des Haushalts um 50 Milliarden auf etwa 445 Milliarden reduziert werden. Eine schmerzhafte Konsolidierung, die unter anderem durch den Abbau von 3000 Personalstellen im Bundeshaushalt erreicht wird.
Wenn man einem Ministerium sagen muss, dass zwischen 2022 und 2023 es keinen Mittelaufwuchs gibt, sondern weniger Mittel eingeplant werden können, dass da Überzeugungsarbeit geleistet werden musste.
Doch auch dank einer Entnahme von 40 Milliarden Euro aus bestehenden staatlichen Rücklagen, die sich momentan auf 48 Milliarden Euro belaufen, kann Lindner seinem Haushaltsentwurf positive Signale abgewinnen.
Trotz der starken Reduzierung der Nettokreditaufnahme ist dieser Haushaltsentwurf krisenfest.
5 Milliarden an grundsätzlich noch nicht eingeplanten, also variabel einsetzbaren Mitteln, sollen durch weitere milliardenschwere Etatposten für Energiesicherung und Impfstoffbeschaffung ergänzt werden. Auch deshalb sieht der Finanzminister keinen Grund, die Schuldenbremse aufgrund einer krisenbedingten Notsituation erneut auszusetzen. Lindner verwies neben bereits etatisierten Entlastungen auch auf mögliche weitere Entlastungspakete für die krisengeplagte Bundesrepublik.
Wir haben eine globale Mindereinnahme von 9,1 Milliarden Euro vorgesehen, die für konjunkturelle Schwankungen, aber eben auch für Entlastungsmaßnahmen eingesetzt werden kann.
Eventuell für einen von ihm favorisierten Ausgleich der kalten Progression. Der Haushaltsentwurf würde zudem die Mittel für staatliche Investitionen auf ein Rekordniveau von 51 Milliarden heben. Neben dem Bundesverkehrsministerium sollen diese insbesondere dem Bildungs- und Forschungsbereich zukommen, etwa wie die 2 Milliarden für frühe Förderung von Kindern in Kitas, die die Bundesländer abrufen können sollen. Nichtsdestotrotz, auch 2024 sollen die Bundesmittel laut Finanzplan erneut um gut 20 Milliarden sinken, erst ab 2025 wieder steigen. Obwohl Finanzminister Lindner sich der Rückendeckung des Kanzlers sicher sieht, der Regierungsentwurf wird deshalb wohl erneut Konflikte über Steuererhöhungen oder das erneute Aussetzen der Schuldenbremse mit den Ampel-Koalitionspartnern hervorrufen.
Ob dieser Haushaltsentwurf überhaupt Realität werden kann, das hängt auch vom Verlauf des Krieges gegen die Ukraine ab, den Russland führt. Am heutigen 128. Kriegstag sind bei Raketenangriffen auf Odessa viele Zivilisten getötet worden, berichtet Paulina Milling.
Sie liegen vor den Trümmern des zerstörten Hauses im südukrainischen Serhiivka aufgereiht, die schwarzen Plastiksäcke, in die der ukrainische Katastrophendienst die Leichen hüllt. Auf Bildern aus der Region Odessa, die die Rettungskräfte heute verbreiteten, waren zunächst 11 Körper zu erkennen. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf 21 gestiegen. Knapp 40 Menschen kamen ins Krankenhaus. Behörden schätzen, dass sich noch weitere Zivilisten unter den Trümmern befinden könnten. Das 9-stöckige Wohnhaus und das Erholungszentrum, wo sich diese Menschen aufhielten, wurden durch die Raketen stark zerstört. Für morgen ist in der Region Odessa ein Trauertag angekündigt. Der stellvertretende ukrainische Innenminister Jewgeni Jenin zeigte sich von den Angriffen entsetzt und betonte:
Sowohl in unmittelbarer Nähe des Wohngebäudes als auch des Erholungszentrums befindet sich keine kritische Infrastruktur.
Es gibt dort keine militärischen Einrichtungen. Das heißt, wir können diese Handlungen nicht anders als Verletzung der Kriegsregeln interpretieren. Vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte gelten als Kriegsverbrechen. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich nicht dazu, keine Stellungnahme. Stattdessen meldete sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit einem allgemeinen Statement. Er zitierte Wladimir Putin mit den Worten, dass die Streitkräfte Russlands keine Ziele der zivilen Infrastruktur angreifen. Sie greifen allerdings Munitionslager und Waffendepots an, auch Werke, wo Militärtechnik repariert wird. Ziele sind auch Trainingsorte von Söldnern, einschließlich ausländischer und nationalistischer Kämpfer. Seit etwa einer Woche scheinen die Raketenangriffe auf die Ukraine massiv zugenommen zu haben, besonders im Fokus der Süden. Einige ukrainische Militärexperten glauben, Russland habe den Plan noch nicht aufgegeben, eine Landverbindung westlich der Krim doch noch zu erkämpfen, um die Ukraine vom Meereszugang abzuschneiden. Das scheitert bisher, vor allem an der ukrainischen Verteidigung im Gebiet Mykolaiv. Möglicherweise erlebt die Werftstadt gerade deswegen eine militärische Eskalation. Vitali Kim, Gouverneur der Region. Heute kam ein ganzes Geschwader an Raketen herangeflogen, 12 Stück. Aber wir haben keine Opfer zu verzeichnen. Einen Teil der Raketen hat die Flugabwehr abgeschossen. Immer wieder gelingt es dem ukrainischen Militär, russische Raketen abzufangen. Doch von einer flächendeckenden Abwehr sei die Ukraine noch weit entfernt, sagte Oleg Stanow, Militäranalyst und ehemaliger Mitarbeiter des ukrainischen Generalstabs gegenüber ukrainischen Medien. Die Ukraine hofft derzeit auf die sogenannten NASAMS-Abwehrsysteme aus Norwegen. Das Land wird einige offenbar liefern. 2-3 davon könnten eine ganze Stadt vor Raketen abschirmen. Auf Landesebene brauchen wir aber hunderte solcher Systeme. Oder wir müssen mit den Partnern verhandeln, dass sie uns Systeme mit langer Reichweite zur Verfügung stellen. Aber auch davon bräuchten wir dann Dutzende, um ein einheitliches System der Flug- und Raketenabwehr aufzubauen. Doch bisher gibt es nur wenige Zusagen zu den Raketenabwehrsystemen aus dem Westen mit unklaren Lieferfristen. Mögliche Lieferanten wären Deutschland und die USA. Und während Zivilisten in verschiedenen ukrainischen Regionen Tag für Tag mit der Gefahr der Raketenangriffe leben müssen, spitzt sich die Lage an der Front im Osten weiter zu. Die russische Armee sowie die Separatistenkämpfer wollen eine Raffinerie in der Stadt Lysychansk erobert haben. Die ukrainische Seite teilte mit, es werde weiter darum gekämpft. Man halte die Verteidigung. Doch wie lange die stark unterlegenen ukrainischen Einheiten das noch schaffen, bleibt unvorhersehbar.
Der Schriftsteller Nikolai Gogol, der Dichter, Schriftsteller und Gelehrte, wurde 1809 in einer Gegend geboren, die heute zur Zentralukraine gehört. Und welche Nation die Hoheit über die Erinnerung an Gogol beanspruchen kann, ist inzwischen zwischen den verfeindeten Nachbarn Russland und Ukraine sehr stark umstritten. Nach Gogol wurde ausgerechnet in Moskau ein Kunst- und Theaterzentrum benannt. Kirill Serebrennikov war dort Regisseur und Leiter dieses Gogol-Zentrums. Er gestaltete es in den vergangenen 10 Jahren zu einem Ort von offener Debatte, von Experimenten und kritischem Austausch um. Sein Vorbild übrigens war die Volksbühne in Berlin. Und der Druck auf dieses unangepasste Haus war über die Jahre immer größer, ist immer größer geworden. Und so wurde Serebrennikow selbst zum Beispiel in einem politischen Prozess zu Hausarrest verurteilt. Inzwischen hat er Russland verlassen. Die politischen Verhältnisse in Russland in diesem Jahr 2022, die lassen Widersprüche nicht mehr zu. Und auch deshalb ist das Gogol-Zentrum gestern Abend unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Mit einer letzten Aufführung hat sich die alte Mannschaft verabschiedet. Ihr Stück trug den Titel Я не участвую в войне. Am Krieg nehme ich nicht teil. Marta Wilczynski aus Moskau.
Wir können nicht anfangen, die Zuschauer lassen uns nicht. Danke, schrieb Kirill Serebrennikow zu dem Video, das einen vollbesetzten Saal zeigt, mit dem Untertitel So begann die letzte Aufführung des Gogol-Zentrums, so wie wir es kennen. Der gestrige Abend in Moskau war weit mehr als nur der Abschluss einer Spielsaison. Es war der Abschied von einer Ära, von einem Theater, das seit Jahren auch für den Überlebenskampf der freien Kunst- und Kulturszene steht, gegen den Druck der Behörden. Kirill Serebrennikow, der das Gogol-Zentrum 2012 als bühnenkünstlerisches Experimentierfeld gegründet hatte, war selbst nur per Video zugeschaltet. Nachdem seine umstrittene Bewährungsstrafe wegen angeblicher Veruntreuung staatlicher Fördergelder im März, nur kurz nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, überraschend kassiert wurde, hatte er das Land verlassen. Von einer auf der Bühne aufgebauten Leinwand sprach er nach der Aufführung zu seinem Team und dem Publikum. Wir hatten dieses Gebäude, wir werden ein anderes haben. Das Gogol-Zentrum ist eine Idee von Freiheit. Und die kann nur zusammen mit uns untergehen. So sind wir, sehr unangenehm für die Mächtigen. Aber wir sind auch Menschen, die einander mögen und die einander brauchen. Vielleicht braucht uns auch das künstlerische Moskau. Vielleicht brauchen uns auch die intelligenten, fortschrittlichen und von uns sehr geliebten Zuschauer, die über all die Jahre bei uns waren und diesen Saal gefüllt haben. Vielleicht wurden wir deswegen so lange nicht geschlossen. Die Nachricht, dass jetzt aber Schluss sein soll, hatte die russische Kunst- und Kulturszene erschüttert. Kirill Serebrennikow selbst hatte via Social Media verkündet, ja, das Gogol-Zentrum ist geschlossen, das war's. Die Kulturabteilung der Stadt Moskau versicherte, dass nicht das Theater schließe, sondern lediglich Direktion und künstlerische Leitung ausgewechselt würden. Für viele macht das aber keinen Unterschied. Neuer Kopf des Theaters soll Anton Jakovlev werden, der als linientreu gilt. Nachdem Kirill Serebrennikow als künstlerischer Leiter des Gogol-Zentrums zurückgetreten war, hatte sein Vertrauter Alexei Agranowitsch das Heft übernommen. Er hatte auch das nun als letztes gezeigte Stück »Ich beteilige mich nicht am Krieg« nach Gedichten des Lyrikers Juri Levitansky inszeniert. »Der Mensch war immer im Fokus unseres Theaters«, erklärte Agranowitsch nach der Aufführung. »Die Einzigartigkeit seiner Innenwelt, seine Freiheit und Verantwortung, sein Recht auf Meinungsfreiheit und sein Streben nach Selbstverwirklichung. Heute schließen wir, so sind die Realitäten der Zeit, aber wir sagen auf Wiedersehen, denn wir leben noch. Behalten wir diesen Tag im Gedächtnis.
Marta Wilczynski aus Moskau. Britische Kolonialtruppen eroberten Ende des 19. Jahrhunderts das Königreich Benin und sie raubten dort, was ihnen gefiel. Die sogenannten Benin-Bronzen wurden nach London gebracht, aber auch deutsche Museen in Berlin, Leipzig und Dresden haben sie bis heute in ihren Sammlungen. Deutschland und Nigeria, ein Nachfolgestaat des Königreiches Benin, haben gemeinsam nun eine Absichtserklärung unterzeichnet, der zufolge die Kunstwerke zurückgegeben werden sollen. Alfred Schmidt.
Die Benin-Bronzen stehen exemplarisch für die Rückgabe von Kunstgegenständen, deren Status als Raubgut aus der Kolonialzeit dokumentiert ist. Es geht um etwa 1100 Bronzeskulpturen, Reliefs und andere Kunstgegenstände aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört. Die Benin-Bronzen befinden sich in mehreren deutschen Museen. Sie stammen größtenteils aus Plünderungen durch britische Truppen im Jahr 1897 im damaligen Benin. Nun sollen sie in den Besitz Nigerias übergehen. Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth haben die entsprechende Absichtserklärung mit ihren nigerianischen Kollegen unterzeichnet. Damit soll das Eigentumsrecht an den Kunstgegenständen an Nigeria übergehen. Zwei der Bronzen aus dem Ethnologischen Museum in Berlin werden die Abgesandten der nigerianischen Regierung bei der Rückreise mitnehmen. Die übrigen bleiben vorerst in Deutschland, jedoch fortan als Leihgaben Nigerias. Außenministerin Baerbock sagte, der Raub der Bronzen sei ein Unrecht gewesen, das es nun wieder gut zu machen gelte.
Das ist nicht nur ein Tag der Freude, sondern wir heilen damit auch eine Wunde, nämlich wir stellen uns endlich, muss man sagen, unserer Kolonialgeschichte. Das ist keine Geste, sondern das ist ein Stück Gerechtigkeit, denn diese Benin-Bronzen wurden unrechtmäßig genommen und vor allen Dingen wurden sie viel zu lange behalten und nicht zurückgegeben. Wir stellen uns damit unserer Kolonialgeschichte und sorgen für ein Stück Gerechtigkeit und vor allen Dingen wir sorgen für das kulturelle Erbe, die kulturelle Geschichte Afrikas.
Nigerias Kulturminister Lai Mohammed bezeichnete diesen Tag als Beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit beider Länder.
Like I said when I was there in April, I said this should not be seen as the end of an era, but rather as the dawn of a new era of cooperation between Germany and Nigeria.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth zeigte sich ebenfalls erfreut und sagte, der Tag der Rückgabe sei der Beginn einer intensiven Beschäftigung mit der deutschen Kolonialgeschichte. Es gebe einen weißen Fleck in der Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit.
Wir beginnen uns mit diesem Tag zu beschäftigen, mit Sklaverei, mit kolonialem Unrecht, mit Rassismus. Und ich glaube, damit ist nicht nur etwas, was passiert, etwas, was wichtig für uns ist, sondern es ist eine ausgestreckte Hand, ein Dankeschön an Nigeria, an Benin, die uns die Hand gegeben haben und die uns vertraut haben, dass mit diesem Tag heute eine neue Beziehung möglich ist, eine Beziehung, die in die Zukunft reicht.
Die Vereinbarung betrifft 5 deutsche Museen: das Ethnologische Museum in Berlin, das Hamburger Museum am Roten Baum, das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, die Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden und das Stuttgarter Lindenmuseum. Die übrigen 15 deutschen Museen mit Benin-Bronzen im Bestand sollen diese nach und nach ebenfalls planmäßig restituieren. Laut Vereinbarung dürfen nigerianische Museen künftig selbst entscheiden, welche der Bronzen aus Deutschland verliehen werden und wie sie präsentiert werden. Besucher des Berliner Humboldt-Forums werden dies von September an sehen können. Dort sollen 400 der Benin-Bronzen aus der Berliner Sammlung gezeigt werden.
Alfred Schmidt über die geplante Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Das britische Kolonial- und Weltreich, von dem eben schon die Rede war, das unterwarf nicht nur das Königreich Benin, sondern auch den Ort, den wir heute als Hongkong kennen, die chinesische Metropole. Chinesisch ist sie deshalb, weil Großbritannien diese Metropole heute vor 25 Jahren an die Volksrepublik China zurückgegeben hat. Heute ist also aus Sicht von Peking ein Feiertag und Staats- und Parteichef Xi hat als neuen Hongkonger Regierungschef John Lee vereidigt. Ausgerechnet John Lee. Der war nämlich maßgeblich an der Niederschlagung der Demokratiebewegung vor 3 Jahren in Hongkong beteiligt. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
John Lee und die Mitglieder der neuen Regierung in Hongkong stehen auf einer großen Bühne, während sie Hongkong und der Volksrepublik China die Treue schwören, direkt vor dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dieser hat lobende Worte für Hongkong mitgebracht. Sein Besuch in der Sonderverwaltungsregion ist der erste außerhalb Festlandchinas seit Beginn der Pandemie. In den vergangenen 25 Jahren hat sich in Hongkong mit der vollen Unterstützung des Mutterlandes China und den gemeinsamen Anstrengungen mit der Regierung in Hongkong und aller Bereiche der Gesellschaft die Praxis ein Land, zwei Systeme durchgesetzt, was von der Welt anerkannt wird. An einem guten System solle man festhalten. Es gebe keinen Grund, dies zu ändern, meinte er. Der Jahrestag der Übergabe Hongkongs an China wurde bereits am Morgen groß gefeiert. Im chinesischen Stechschritt marschierte die Ehrengarde der Hongkonger Polizei am frühen Morgen zur Flaggenzeremonie auf dem Bauhinierplatz, dem Ort der ursprünglichen Übergabezeremonie im Jahr 1997. Die Hongkonger Flagge wurde neben die wesentlich größere chinesische Nationalflagge gehisst. Für die Feierlichkeiten wurden Teile Hongkongs abgeriegelt. Die Berichterstattung wurde stark eingeschränkt. Nur ausgewählte Medien waren eingeladen. Andere wurden ausgeschlossen, darunter auch der ARD-Hörfunk. Kriterien für die Auswahl der Medienhäuser nannten die Behörden auf Nachfrage nicht. Hongkong wurde vor 25 Jahren unter dem Grundsatz Ein Land, zwei Systeme an die Volksrepublik China übergeben. 50 Jahre lang sollten geltende Rechtsstaatlichkeit, bürgerliche Freiheiten wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit und Autonomierechte bewahrt werden. Doch in den vergangenen Jahren hat die kommunistische Zentralregierung in Peking zahlreiche Freiheiten immer weiter eingeschränkt, vor allem nach den pro-demokratischen Protesten in Hongkong im Jahr 2019. Unter dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz sind nach Angaben der Hongkonger Polizei in den vergangenen 2 Jahren knapp 200 Menschen festgenommen worden, darunter oppositionelle Politiker, Demokratieaktivisten, Musiker und Journalisten. Viele zivile Organisationen, Medienhäuser und Parteien wurden seitdem aufgelöst.
Hongkong gehört seit 25 Jahren wieder zur Volksrepublik China, Eva Lambi-Schmidt berichtete. In der Türkei sind die Netzangebote der Deutschen Welle gesperrt worden, und zwar durch die Medienaufsichtsbehörde. Uwe Lüb.
Die Türkei blockiert den Internetzugang zur Deutschen Welle. Ein Gericht in Ankara hat dem Antrag der Aufsichtsbehörde für Rundfunk RTÜK stattgegeben. Seit dem späten Abend sind die Angebote der Deutschen Welle nicht mehr erreichbar. Auch nicht das deutsch- und englischsprachige. Betroffen ist auch das türkischsprachige Angebot des US-amerikanischen Senders Voice of America. Die Sender haben sich geweigert, wie verlangt, eine Lizenz für die Ausspielung im Internet zu beantragen. Die Deutsche Welle hatte das als Einfallstor für Zensur zurückgewiesen. Bundeskanzler Scholz hatte bei seinem Besuch in der Türkei im März gesagt, seine Regierung werde sich für die Deutsche Welle einsetzen. Die Aufsichtsbehörde RTÜK ist mehrheitlich mit Regierungsvertretern besetzt. Aus der Opposition kommt Kritik an der Entscheidung. Der Vertreter der CHP, Ilhan Taschci, sprach gegenüber der BBC von einer politischen Entscheidung. Unmittelbar nach dem NATO-Gipfel steige der Druck auf internationale Medien. RTÜK versuche, immer mehr Medien in der Türkei unter Kontrolle zu bringen. Mit der aktuellen Entscheidung sei eine weitere Schwelle überschritten worden. Angesichts der bevorstehenden Wahlen erwartet Taschci, dass es so weitergeht. In der Türkei wird spätestens kommendes Jahr im Juni gewählt. Aufgabe der Deutschen Welle ist es, das Selbstverständnis Deutschlands im Ausland zu verbreiten. Der Sender bietet Inhalte in mehr als 30 Sprachen an.
Dass sich Frauen in Afghanistan wieder verschleiern müssen, dass der Schulbesuch für Mädchen fast unmöglich geworden ist, das geht auch auf Entscheidungen und Anordnungen des Taliban-Anführers Ahundzada zurück. Er betrachtet sich als Staatsoberhaupt von Afghanistan. Öffentlich tritt er so gut wie nie auf, jetzt aber schon, bei der Ratsversammlung. Peter Hornung informiert.
Es war ein großer Moment für die Versammelten. Der Amir al-Muminin, der Anführer der Gläubigen, betrat die Festhalle in Kabul. Er wird gefeiert, Hibatullah Ahundzada, der geheimnisvolle Chef der Taliban. Am vermutlich letzten Tag der großen Ratsversammlung in Kabul. Aktuelle Fotos oder gar Fernsehbilder von dem Mann gibt es nicht. Dabei ist er die oberste Autorität im islamischen Emirat Afghanistan. Zu Beginn seiner Rede, kurz nach Mittag Ortszeit, hatte ein Taliban-Journalist bei Twitter eine Übertragung gestartet, auf der Ahundzada live zu hören war. Plötzlich bricht der Stream ab. Kurz danach wird alles gelöscht. Was der Taliban-Führer sagt, ist nicht mehr live zu hören. Nur die Nachrichtenagentur der Radikal-Islamisten meldet später, was er gesagt hat. Ahundzada bekräftigte seinen Machtanspruch. Ich bin kein symbolischer politischer Führer, der sich auf Wahlen stützt, wird er zitiert. Er und seine Leute seien die ausführende Kraft im Land. Er wandte sich auch an diejenigen Afghanen, die für die alte Regierung gearbeitet haben. Er nannte sie die Unterdrücker des früheren Regimes. Er habe ihnen jedoch vergeben, mache sie nicht für ihre früheren Taten verantwortlich. Vergebung bedeute jedoch nicht, dass er sie an der Regierung beteilige, so der Taliban-Führer. 3500 Religionsgelehrte und Vertreter der Regionen Afghanistans sind für diese kurzfristig angesetzte Ratsversammlung in die Hauptstadt gekommen. Eine Loya Jirga findet normalerweise statt, um schwierige, das ganze Land betreffende Entscheidungen zu treffen und Streitigkeiten beizulegen. Wobei der bisherige Begriff Loya Jirga von den Taliban nun nicht mehr gebraucht wird. Sie nennen sie Große Konferenz der Ulema, der islamischen Geistlichen und Rechtsgelehrten. Ursprünglich hieß es, es solle auch über Frauenrechte und andere kontroverse Themen gesprochen werden. Davon ist jedoch wenig nach außen gedrungen, von der Veranstaltung, bei der nur regimenahe Presse zugelassen ist.
Peter Hornung war das über die große Ratsversammlung in Afghanistan. Und das waren sie, unsere Informationen am Freitagabend. Mein Name ist Thilko Gries. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.